In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg am 27. September 2022 durch Konrad. Zu den Beiträgen. Ein sicherer Drogenkonsumraum für Freiburg. Da in Baden-Württemberg ein Drogenkonsumraum an die Einwohnerinnenzahl der Kommune geknüpft ist, gibt es bisher noch keinen solchen Raum in Freiburg. Radio Dreieckland sprach mit dem Stadtrat Hannes Wagner von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen über eine mögliche Ausnahme. Gemüse mit Gemeinschaftssinn, die Kooperative Gartenkorb Freiburg. Darüber, wie eine solidarische Landwirtschaft funktioniert, wo Herausforderungen liegen und welche Perspektiven sich eröffnen, sprach Radio Korax Halle mit dem dortigen Mitglied Luciano. Rote Ampel gegen Abschiebungen, grüne Ampel für Aufnahmen. Der Bermudafunk Mannheim begleitete die gemeinsame Kundgebung der Seebrück Mannheim und Heidelberg am Sonntag, 22. Oktober in Mannheim.
In einem Antrag vom 23. Juni wurde der Sozialausschuss zur Forderung nach einem Raum für legalen Drogenkonsum in einem sicheren Rahmen befragt mit einer Anfrage der Grünen Fraktion. Ich setze jetzt mit Hannes Wagner zusammen, Stadtrat der Grünen in Freiburg, der bei dem Verfassen des Antrags mitgewirkt hat. Woher nehmen Sie den Bedarf für diesen Raum und woher haben Sie die Idee gehabt, dass es diesen Raum bräuchte?
Also grundsätzlich die Idee von Drogenkonsumräumen ist jetzt ja keine ganz neue, die gibt es schon seit vielen Jahren, eher schon seit Jahrzehnten. Und es hat sich da eben auch schon gezeigt, dass das die Situation für die Abhängigen massiv verbessern kann, die Gesundheitssituation zum Beispiel. Und dann ist sozusagen in Freiburg gleichzeitig die Situation, dass wir zwar jetzt in Baden-Württemberg nicht die größte Stadt sind, aber im Vergleich zu unseren Einwohnerinnen eine große Drogenszene haben. Also viele Leute, die einfach mehrfach abhängig sind, mehrere Substanzen konsumieren und die von so einem Angebot massiv profitieren könnten.
Diese Zahlen und diese Eindrücke nehmen Sie woher? Also gibt es da Erhebungen, die die Stadt macht und deshalb dachten Sie sich, okay, der Antrag ist sinnvoll, oder haben Sie Leute vor Ort gefragt in den einschlägigen Plätzen rund um Colombi Park, Bahnhof und so weiter?
Wir haben ja jetzt schon in Freiburg, das muss man schon sagen, ein ganz gutes Hilfenetz. Also wir haben natürlich Beratungsangebote, wir haben ambulante medizinische Betreuung, wir haben die Möglichkeit zur Substitution, aber wir haben eben auch schon Kontaktläden in der Rosastraße. Kontaktläden gibt es ja auch in anderen Städten und darüber sieht man einfach an den Nutzerinnenzahlen, dass in Freiburg zum Beispiel jetzt deutlich mehr Nutzerinnen im Kontaktladen sind als in Karlsruhe, wo es schon so einen Drogenkonsumraum gibt. Und deswegen ist natürlich klar, dass es auch bei uns Sinn machen würde. Bisher war die Situation leider so, dass in Baden-Württemberg das nur möglich war in Städten mit mehr als 300.000 Einwohnerinnen. Da ist Freiburg nicht drunter gefallen, obwohl der Bedarf hier groß war. Die Landesregierung hat da trotzdem gewartet und wollte noch eine Evaluation abwarten, sozusagen, ob dieser Drogenkonsumraum die Situation wirklich verbessert. Aus unserer Sicht hätte es die jetzt nicht unbedingt oder hätte es die nicht gebraucht, weil das Konzept ist schon lange bekannt und es gab schon viele Evaluationen, die gezeigt haben, dass die Befürchtungen nicht eintreten, also dass der öffentliche Raum entlastet wird und nicht belastet wird, dass es die Zielgruppe erreicht und auch nur die Zielgruppe. Da wird oft aus konservativen Kreisen wurde befürchtet, dass dann irgendwie Minderjährige an die offene Drogenszene rangeführt werden. All das ist gerade eben nicht der Fall. Und gleichzeitig gelingt es aber über solche Drogenkonsumräume teilweise über viele Jahre wirklich mehrfach Abhängige aus dieser offenen Drogenszene, denen zu helfen, da wieder rauszukommen. Und auch wenn sie in der Szene bleiben, hilft es so eine sogenannte Harm Reduction. Also es hilft, die gesundheitlichen Folgeerkrankungen zu verringern und hilft auch ganz konkret, das sieht man jetzt auch wieder in Karlsruhe und deswegen, sag ich mal, ist das zumindest gut an der Evaluation. Da hat man gesehen, dass innerhalb von einem Jahr 5 Leute in diesem Drogenkonsumraum erfolgreich reanimiert werden konnten. Man weiß jetzt natürlich nicht, ob das nicht auch außerhalb des Konsumraums so gewesen wäre, aber zumindest statistisch wäre das bei eher 4 von 5 nicht der Fall gewesen. Also insofern, es hilft ganz konkret, Leben zu retten.
Dann stellt sich auch natürlich die Frage, du hast es schon angesprochen, die Gesetzeslage ist schwierig, manche Gesetze wirken sinnvoll, andere Gesetze, wie zum Beispiel diese Beschränkung auf 300.000 Stadtgröße, um diesen Raum einzurichten, wirken in eurer Betrachtung nicht so gut. Wie realistisch ist denn die Umsetzung eines Konsumraums in Freiburg jetzt durch den Antrag und im Blick auf die Entwicklung des Antrags?
Also da hat sich die Situation in den letzten Monaten enorm verbessert, als wir diesen Antrag, ich glaube es war im Juni, gestellt haben. Da war noch nicht klar, wie die Evaluation ausfällt und was das Land macht. Seitdem gibt es die Evaluation. Das Land hat gesagt, diese 300.000 Grenze kippt und es wird jetzt dort ermöglicht, wo sozusagen der Bedarf nachgewiesen wird. Ich würde sagen, dass das in Freiburg eigentlich relativ klar erfüllt ist. Und insofern geht es jetzt darum, wie man hier konkret das ausgestaltet. Da muss man dann natürlich überlegen, wo man den andockt. Der Kontaktladen wäre natürlich sehr sinnvoll, weil der natürlich auch in der Nähe zum Kolombi-Park und zu der Szene hat, weil dort, sage ich mal, die AWO schon, sage ich mal, ja gute Arbeit leistet. Und dann muss man überlegen, wie kann man das da implementieren, was kostet es am Ende und in welchem Zeitlauf schafft man das. Also dann geht es dann um Miete, um bauliche Änderungen, es geht um die konzeptionelle Ausgestaltung, um die Finanzierung und natürlich am Ende auch um die Beteiligung von der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Das klappt in Karlsruhe sehr gut und auch hier scheint die Polizei zum Beispiel sehr offen zu sein. Und dann natürlich am Ende auch von den Anwohnerinnen. Das wurde jetzt am letzten Sozialausschuss alles vorgestellt und die Stadt hat da auch ein Konzept und will das sozusagen all diese Schritte bis Anfang 2023 durchführen, uns dann wieder vorstellen und dann können wir darüber beraten, ob wir eventuell schon im nächsten Doppelhaushalt Anfang 2023 die Gelder für diesen Drogenkonsumraum bereitstellen können.
Inwiefern seht ihr da, also in die AWO in der Pflicht, inwiefern kann da eine Entlastung stattfinden, weil jetzt wird die Rosa Straße angesprochen mit dem Kontaktladen der AWO. Wie kann die AWO da eurer Meinung nach als Fraktion auch unterstützt werden und sich nicht auf den bestehenden Strukturen der Wohlfahrt irgendwie ausgeruht werden?
Also es gibt ja schon eine Projektskizze. Es gab schon mal eine Anfrage, 2020 war das, glaube ich. Da gibt es schon eine Skizze auch von der AWO. An der sozusagen orientieren wir uns natürlich ein bisschen. Die Stadt war aber eben auch in Karlsruhe und hat nochmal geschaut, wie das da läuft. Natürlich braucht die AWO, das ist ganz klar, neue Mitarbeiterinnen. Also zum Beispiel konkret in Karlsruhe gibt es zwei Angestellte, die haben 85% Stellen, wobei die schon klar gesagt haben, dass eigentlich zwei Vollzeitstellen besser wären, dass es so sehr knapp bemessen ist. Es gibt dort eine Sozialarbeiterin und eine examinierte Krankenpflegefachkraft für Anästhesie und Intensivmedizin und dann noch weitere geringfügig Beschäftigte. Das ist natürlich völlig klar, dass das sozusagen dann aus dem Haushalt zusätzlich bezahlt werden muss.
Du sprichst auch die Mitwirkung der Polizei, der Landespolizei und wahrscheinlich auch der Polizei der Kommune Freiburg an. In welcher Rolle siehst du da die Polizeibeamtinnen und gibt es da vielleicht auch Gefahrenpotenzial?
Wenn man das jetzt am Kontaktladen andockt, dann glaube ich, müsste man dann natürlich über die neue Situation reden, aber dann würde sich jetzt nicht dramatisch viel ändern. Also schon jetzt gibt es ja das Agreement, dass die Polizei nicht direkt vorm Kontaktladen Personenkontrollen durchführt, sondern da, sage ich mal, eher jetzt eben nicht Schwerpunktkontrollen legt, weil das wäre natürlich total kontraproduktiv, weil dann diese Personen, die dann natürlich Substanzen mitführen, sich nicht mehr sicher sein könnten, da in diesen Kontaktladen zu gehen. Das würde das natürlich total zunichte machen, das Konzept. Aber da scheint eine Bereitschaft da zu sein und ich glaube, dann kann das sehr gut funktionieren.
Also geht es um eine stellenweise Entkriminalisierung von einem Sektor, um da diesen Druckraum überhaupt möglich zu machen.
Ja, genau. Also das ist jetzt schon und auch in Karlsruhe Praxis, dass dort eben dann nicht ganz stark oder dass da nicht kontrolliert wird. Also nicht nur nicht ganz stark, sondern dass da einfach nicht kontrolliert wird.
Möchtest du noch irgendwelche weiteren Dinge sagen, wie die Vorstellung von der Grünen Fraktion im Gemeinderat Freiburg ist, was den Drogenkonsumraum angeht, was ihr euch wünscht, was in der Umsetzung eurer Meinung nach essentiell ist?
Also wie gesagt, das hatte ich ja schon ein bisschen angesprochen, es braucht sicher auch eine gute personelle Ausstattung, dass da eben auch eine gute Anbindung an Hilfesysteme da ist, also dass da dann zum Beispiel Kriseninterventionsgespräche geführt werden können, Beratungsgespräche, Beratung zu Safer Use, das sind ja Sachen, die der Kontaktladen jetzt auch schon anbietet, dass da eben dann beim eventuell gesteigerten Nachfrage genug Personal ist, das abzudecken, weil das hat sich in Karlsruhe gezeigt, dass durch diesen Drogenkonsumraum auch nochmal neue Personenkreise angesprochen werden konnten, die davor keinen Zugang zu Hilfesystemen hatten. Das wäre uns sicher wichtig und dann ist natürlich wichtig, das zeigt sich in Städten, dass dieser Drogenkonsumraum möglichst auch am Wochenende, also am Samstag und eigentlich auch am Sonntag geöffnet hat. Das muss man natürlich schauen, wie das machbar ist. In Karlsruhe war der jetzt am Sonntag geschlossen, aber ist natürlich wichtig, an möglichst vielen Tagen Angebot zu haben, um dann, ja, sag ich mal, eine gute Grundabdeckung zu schaffen.
Dann bedanke ich mich bei dir, Hannes, bezüglich der Drogenkonsumraum für Freiburg. Dann hoffen wir, dass eure Wünsche mit Nachdruck verfolgt werden. Ihr habt ja genug zu sagen im Gemeinderat, um da auch fröhlich dahinter zu bleiben. Danke fürs Gespräch.
Ja, danke auch.
Gemüse mit Gemeinschaftssinn. Die Kooperative Gartenkoop Freiburg.
Zu Beginn möchte ich gerne fragen, was dein Bezug zur solidarischen Landwirtschaft ist.
Wir haben uns 2009 gegründet und sind in die Umsetzung Januar 2011 gekommen und waren damit eine der ersten Solavis hier in der Region. Ja, die erste Solavis hier in der Region. Und bundesweit waren es zu dem Zeitpunkt 15 und mittlerweile gibt es aber über 400 solche Projekte.
Und woher kommt die Idee der solidarischen Landwirtschaft? Also ist sie aus irgendeiner bestimmten Bewegung entstanden?
Ich glaube, es gibt scheinbar mehrere Ursprünge. Also es gibt wohl in Japan eine Bewegung, die in den 60er, 70er wohl stark war. Und dort hieß es Take-Hay, wo es auch im Prinzip eine Bewegung gab, die so eine Nähe zwischen Konsumentinnen und Produzentinnen im landwirtschaftlichen Bereich gesucht hat. Und dann ist einer der Ursprünge auf jeden Fall hier in Europa die Jardin de Cocagne. Das ist die älteste Kooperative, die ist in Genf. Und dann gab es aber auch bereits schon Erfahrungen in den USA. Und ich glaube, der erste Hof hier in Deutschland ist in der Nähe von Hamburg, der heißt Buschberghof.
Und worin liegt dann der Unterschied zur konventionellen Landwirtschaft?
Also der Kerngedanke der solidarischen Landwirtschaft, ich nenne es immer eine kopernikanische Revolution, weil es darum geht, die Sicht auf die Landwirtschaft auch zu ändern. Normalerweise ist es so, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb um die Menschen herum, sich um die Menschen dreht, die in einem anonymen Markt organisiert sind. Und dieses Verhältnis drehen wir eben um. Wir setzen den Hof, also der landwirtschaftliche Betrieb, die Produktion, die Böden, die Bedürfnisse der Menschen auf dem Hof und so weiter, das setzen wir in den Mittelpunkt von unserer Vision. Und dann organisieren sich die Menschen eben zu einer festen Gemeinschaft mehr oder weniger, die dann verbindlich Verantwortung für diesen Hof übernimmt. Diese Gemeinschaft wird in der Regel den Hof finanzieren. Und in unserem Fall geht es sogar so weit, dass wir eben auch Kapital aus der Gemeinschaft in den Hof investiert haben, um eben Produktionsmittel zu finanzieren, sprich Werkzeug, Maschinen, Bewässerung, Folientunnel, solche Sachen. Das Land allerdings haben wir jetzt selber nicht gekauft, wir pachten, aber viele andere Solavi-Projekte haben es auch geschafft, ihr Land zu kollektivieren oder in irgendeiner Form über die Gemeinschaft zu kaufen. Und dann der Hof, der produziert in der Regel dann Produkte, oft ist es Gemüse, weil es am einfachsten geht, aber es gibt auch Solavis, die auch Getreide oder Milchprodukte mit dem Angebot haben, Obst und so weiter. Und diese Produktion wird dann meistens ausschließlich an die Gemeinschaft dann gegeben. Das heißt, der Kerngedanke ist, die Gemeinschaft zahlt nicht mehr für irgendwelche Kilos an Tomaten oder Kartoffeln, sondern tatsächlich, sie bringt das Geld auf, um die landwirtschaftliche Produktion zu ermöglichen. Und dann teilen wir uns die gute und die schlechte Ernte.
Darauf bezogen würde mich aber auch mal interessieren, wie dann so eine Saison bei euch abläuft. Also wie wird die Arbeitsverteilung organisiert?
Wir haben ein festes Team bei uns. Also wir bewirtschaften circa, sagen wir, 8-9 Hektar mit Gemüse hauptsächlich. Ein bisschen Getreide und natürlich ist viel immer in Gründüngung wegen einer sehr langjährigen Fruchtfolge, die wir haben. Und da sind es 7 bis 8 Leute, die sich 540% Stellen teilen. Die meisten GärtnerInnen arbeiten bei uns immer 70% und dann haben wir noch eine Person, die in der Werkstatt eine halbe Stelle hat. Zusätzlich dazu haben wir noch ein kleines Team, was so Verwaltungsaufgaben übernimmt und ja, Jobs, die einfach eine gewisse Kontinuität brauchen und nicht einfach so im Rahmen von freiwilligem Engagement gemacht werden können. Dann ist es aber so, dass wir als Gemeinschaft, also wir sind konkret in Freiburg knapp 300 Haushalte, das sind so 750 bis 800 Menschen ungefähr, dass wir eben auch in der Produktion und in der Logistik auch Jobs übernehmen. Wir verwischen quasi diese strenge Trennung zwischen Produktion und Konsum. Und die Menschen gehen wirklich bis in die Landwirtschaft hinein, um dort Aufgaben zu übernehmen. Und wir erwarten in der Regel von jedem Mitglied eine Beteiligung von ungefähr 5 halbe Tage im Jahr. Und genau, das ist auch, also die Menschen aus unserer Gemeinschaft zahlen nicht nur finanziell einen Beitrag, sondern auch beteiligen sich eben auch tatkräftig an der Solawi.
Und gibt es irgendwelche Herausforderungen, denen sich das Konzept der solidarischen Landwirtschaft dann auch stellen muss?
Ja, auf jeden Fall. Also es klingt erstmal ganz einfach, dass man irgendwie so eine kopernikanische Revolution macht, aber das hat sehr viele Aspekte, die etwas komplizierter sind. Also nur ein Beispiel zu nennen, wenn das Konsumentinnen plötzlich am Produktionsort auftauchen, das ist natürlich im Kapitalismus meistens nicht vorgesehen. Das heißt, wenn wir da diese halben Tage machen, dann kam sofort irgendwie auch die Frage auf, ja, Moment mal, ist das überhaupt Arbeit? Ist die jetzt sozialversicherungspflichtig? Was passiert, wenn sich jemand verletzt und so weiter und so weiter? Und das haben, glaube ich, die meisten Solawis aber irgendwie entweder einfach gemacht oder eben dadurch gelöst, dass sie zum Beispiel eben Bildungsveranstaltungen auf dem Hof organisieren, Vereinsveranstaltungen. Ja, also dass man da einfach gemacht hat. Und das ist auch eigentlich üblich. Also früher war es ja auch so, dass man die Menschen in einem Dorf oder so zusammengetrommelt hat, um zum Beispiel Lagerernten, wie jetzt aktuell im Herbst, einfach zu machen, weil das sehr arbeitsintensiv ist. Und dann haben sich die Familien zusammengetan, einfach um auf dem Acker, was weiß ich, die Kartoffeln, die Möhren, die Pastinaken für den Winter einzukellern. Und wir machen im Prinzip eine modernere Form davon, indem wir die Menschen aus der Gemeinschaft einfach an den landwirtschaftlichen Aktivitäten beteiligen. Das ist zum Beispiel eine Herausforderung, auch kommunikativ. Ne? Die meisten Menschen sind ja auch in ihrem Alltag eingebunden. Das heißt, die müssen das dann mit ihrem Job irgendwie dann in Einklang bringen. Das ist nicht so einfach. Genau, da machen wir am Wochenende dann Einsätze oder eben unter der Woche brauchen wir aber auch Unterstützung. Und also irgendwie kriegen wir es immer hin, aber klar ist das mit einer Herausforderung verbunden. Und ansonsten ein zweiter Bereich, der viel Herausforderungen auf jeden Fall mit sich bringt, ist immer da, wo sich die Bedürfnisse vom Land, also von der Landwirtschaft und vom Land, sich mit den Bedürfnissen aus der Stadt irgendwie so treffen und ein bisschen reiben, weil das oft zwei Welten sind, die sich eben nicht so gut kennen und durch so ein Projekt näher kommen. Und da gibt's, das ist so ein Feld, was immer wieder so ein bisschen Reibung bringt und wo man sich gegenseitig einfach gut kennenlernen muss und dann irgendwo finden muss.
Und mit so einem aktuellen Bezug würde mich dann auch mal interessieren, ob die Gartenkub in Freiburg von der aktuellen Energiekrise betroffen ist?
Also natürlich ist unser Projekt einfach eingebettet in der Gesellschaft, in der wir gerade eben sowohl Inflation wie Energiekrise wie Klimakrise und so weiter alles erleben. Und wir können uns davon natürlich nicht so komplett unabhängig machen. Also als Projekt haben wir zum Beispiel auch beschlossen, dass wir akzeptieren, dass es jetzt auch diese ganzen multiplen Krisen gibt und dass wir sie proaktiv begegnen möchten. Insbesondere dadurch, dass wir Resilienz aufbauen. Also sowohl ökologische, ökonomische und soziale. Das sind erstmal so Metaziele, die wir uns gesetzt haben. Klar, die Menschen, die dort arbeiten, die haben natürlich, die spüren die Inflation zum Beispiel, ne? Oder eben höhere Energiekosten in ihren Wohnungen und so weiter. Und in einer Solawi sind in der Regel 2/3 bis sogar 3/4 der Kosten sind alles Arbeitskosten. Das heißt, alle Menschen, die irgendwie höhere Ausgaben haben, das wird sich dann natürlich auch in der Solawi spiegeln. Aber ansonsten die ganzen Energiekosten und andere Materialien, die wir in der Landwirtschaft nutzen, spürt man die Preissteigerung aber jetzt nicht. Ja, ist noch nicht so existenziell wie vielleicht andere Sektoren aus der Gesellschaft, die vielleicht härter getroffen sind. Aber ja, wir sind da auch erstmal wachsam, weil wir müssen schon gucken, wie sich das entwickelt und auf jeden Fall Resilienz aufbauen.
Und welche Entwicklung der solidarischen Landwirtschaft wünschst du dir jetzt persönlich für die Zukunft?
Also ich würde mir wünschen, dass die solidarischen Landwirtschaften jetzt mehr von so, wie soll ich das sagen, von so Inselprojekten mehr zu so einem Netzwerk werden. Also mehr viel mehr Kooperationen eingehen mit den Menschen und Projekten rundherum. Das passiert eigentlich schon überall auch. Aber gerade hier in Freiburg, denke ich, können wir da noch einen Schritt weiter gehen. Also ein Beispiel, wir kooperieren mit einer Bäckerei, die heißt Backhaus der Vielfalt. Die funktioniert auch nach dem Modell der solidarischen Landwirtschaft. Und die haben sich auch so ein bisschen zum Ziel gesetzt, ihre ganzen Zutaten, sprich das Getreide und so weiter, alles möglichst hier aus der Region zu beziehen. Und da bauen wir einen Teil davon an, der dann ins Backhaus geht. Und so entsteht im Prinzip so eine gegenseitige Kooperation und Abhängigkeit. Aber gerade diese kleinen Projekte, die kleine Mengen an Getreide verarbeiten, haben die Schwierigkeit, wo sie ihr Getreide zum Beispiel verarbeiten. Und wenn du hier zu den mittel- bis größeren Unternehmen gehst, dann schmeißen die Maschine nicht an, wenn du, was weiß ich, mindestens so und so viel Tonnen mitbringst. Und wir haben halt oft eher kleinere Mengen. Und deshalb überlegen wir, so eine eigene Verarbeitungsinfrastruktur ins Leben zu rufen, an der sich dann eben kleinere Betriebe, die in ihrer Fruchtfolge vielleicht auch Getreide anbauen, dort dann verarbeiten können mit Maschinen, die eher für diese kleinen Mengen angepasst sind. Und da wissen wir noch nicht so richtig, ob das aufgehen wird, aber das rechnen wir halt gerade durch und schauen uns erfolgreiche Beispiele im Ausland an. Auch hier in Frankreich in der Nähe haben wir schon eins gesehen, was gut funktioniert. Und und da wollen wir zum Beispiel so eine Kooperation aufbauen. Das wäre quasi eine neue Struktur, an der mehrere Höfe hängen. Und sowas ist auch denkbar, zum Beispiel eben bei der Verarbeitung von Gemüse, um Sachen haltbar zu machen, weil die Solawis machen ja meistens einen saisonalen Anbau. Das heißt, für den Frühling, da hat man immer die Herausforderung, dass man immer das Gemüse vom Lager hat, plus was frisch aus dem Acker kommt. Aber das Frische aus dem Acker im Frühling ist ja relativ klein noch, da gibt's noch nicht so viel Auswahl. Und wenn man Gemüse im Sommer und Herbst dann haltbar macht, dann kann man das eben im nächsten Frühling dann immer anbieten. Das wäre zum Beispiel auch noch so eine Struktur, die auch denkbar ist. Ja, und überhaupt einfach auch technologisch sich weiterzuentwickeln oder eben Strukturen wie die Kulturland EG oder das Ackersyndikat. Das sind wiederum Strukturen, die einen kollektiven Kauf von Land und Hof ermöglichen. Das sind, glaube ich, so die Strukturen, die wir ausbauen sollten, um so mehr, anstatt so ein Archipel irgendwie an kleinen Inselchen von Solawis zu haben, so ein richtiges funktionierendes Netzwerk. Weil um richtig resilient zu sein gegenüber einer Krise, müssen wir richtig als viele Akteurinnen zusammen stark sein. Da reicht es nicht, irgendwie so einen kleinen Hof dann irgendwo zu haben. Das wird nicht genug sein.
Rote Ampel gegen Abschiebungen, grüne Ampel für Aufnahmen. Eine gemeinsame Kundgebung der Seebrück Mannheim und Meidelberg am Sonntag, 22. Oktober 2022.
Ich bin Lisa von der Seebrücke Mannheim. Hi. Ja, und ich will euch herzlich willkommen heißen hier auf der Kundgebung. Irgendwie eine gute Zeit bei der Demo. Ich wünsche mir irgendwie, dass die Solidarität eben auch in kalten Zeiten und zu den ganz verschiedenen Themen bei allen ankommt. Dann würde ich jetzt zuerst Judith und Elena von unserer Mannheimer Seebrücke hier zum Mikro bitten.
Wir stehen heute hier am 22. Oktober mit euch unter dem Motto Solidarität für alle auf der Straße. Wir stehen hier als Seebrücke Mannheim, unterstützt von Fridays for Future, den Omas gegen Rechts, Mannheim sagt Ja, dem Verein Save Me, der psychologischen Lesben- und Schwulenberatung Plus, der interventionistischen Linken Rhein-Neckar, der Amnesty-Hochschulgruppe, den jungen Europäern Heidelberg-Mannheim, dem Arbeitskreis Verdi aktiv gegen Rechts und der Seebrücke Heidelberg. Ebenso verstehen wir uns als hier als Teil des landesweiten Aktionstags der Seebrücke Baden-Württembergs mit dem Titel Rotes Licht für Abschiebung, grünes Licht für Aufnahme. Wir schicken Grüße raus an die solidarischen MitstreiterInnen in Stuttgart, Reutlingen und vielen anderen Orten in ganz Baden-Württemberg. Und wir heißen euch hier an die euch Anwesende hier herzlich willkommen. Zeitgleich finden heute in ganz Deutschland Solidaritätsdemonstrationen statt, um auf die steigenden Lebenskosten und die unzureichenden Unterstützungsmaßnahmen aufmerksam zu machen. Einige Wohlfahrtsverbände und Gewerkschaften haben aufgerufen, diejenigen Menschen nicht zu vergessen, die von der aktuellen Krise am stärksten betroffen sind. Wir möchten deutlich machen, dazu gehören besonders Menschen auf der Flucht und Schutzsuchende hier vor Ort.
Warum brauchen wir Solidarität für alle? Wie gerade bereits angerissen, sind wir mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. Die Nachrichten aus der Ukraine sind dramatisch, die Gas-, Energie- und Lebensmittelpreise steigen an. Die Krisen überschlagen sich. Wenn wir dann auch mal einen tieferen Blick in das Weltgeschehen und hören und gucken genau hin, dann sehen wir noch sehr viel mehr. Im Iran demonstrieren Menschen seit Wochen für Frauen, Mädchen und Menschenrechte und für Geschlechtergerechtigkeit. Über 100 Menschen wurden bei den Demonstrationen ermordet, viele Hunderte verletzt, Tausende verhaftet. Schauen wir nach Italien. Dort wird das Land jetzt von einem Rechtsaußenbündnis und einer neofaschistischen, rechtsradikalen Ministerpräsidentin geführt werden. In Pakistan gab es die weltweit größte Überschwemmung der letzten 10 Jahre. 33 Millionen Menschen mussten ihre Häuser und ihre Wohnungen verlassen. Viele der Häuser sind zerstört. Und was macht Bayern? Bayern schickt weiter Geflüchtete in das unter Wasser stehende Land einfach ab. Und die nächste Hochwasserkatastrophe spielt sich in Westafrika ab. Bereits 600 Menschen sind in Nigeria verstorben. Millionen vertrieben und die starke Regenquelle soll noch bis Mitte November andauern. Die Krisen erhalten unterschiedlich viel Raum in den Medien und in der im öffentlichen Bewusstsein. Gerade Situationen von schutzsuchenden Menschen sehen wir in den Hintergrund gedrängt oder vielleicht sogar für rechte Hetze instrumentalisiert. Deswegen lasst uns doch einfach mal die aktuelle Situation von Geflüchteten genau betrachten und an Beispielen gucken, wie es aussieht auf der EU-, Bundes- und Landesebene. Wir machen das auf Beispielen, weil würden wir das wirklich ausführlich machen wollen. Die Situation ist so komplex und so viel Versagen einfach zu sehen, das würde länger dauern als die 3 Stunden angesetzte Kundgebung. Genau, dann werden wir mal Bilanz ziehen und dann können wir rote und grüne Lichter verteilen.
Vor wenigen Tagen ging ein Bild in den sozialen Medien viral. Es zeigte 92 fast nackte Migranten bei der Flussüberquerung des Evros zwischen Türkei und Griechenland. Schwerste Menschenrechtsverletzung. Wie gefährlich und tödlich die Flucht über das Mittelmeer ist, zeigte sich in den letzten Wochen mehrfach. In 2 Bootsunglücken vor der griechischen Insel starben mindestens 22 Menschen.
Wie zu erwarten und leider trotzdem schockierend haben die InnenministerInnen, also die europäischen InnenministerInnen, die sich vergangene Woche getroffen haben, für mehr Grenzschutz plädiert.
Auch unsere Bundesinnenministerin Nancy Faeser unterstützt den Ruf nach mehr Grenzschutz und Abschottung, ganz wie ihr Vorgänger Seehofer, so scheint es. Wir erwarten eine echte humane Migrations- und Asylpolitik, anstatt die Fortsetzung einer Politik Seehofers unter neuem Namen. Aufnahme statt Abschottung.
Auch auf der Landesebene ist die Situation schwierig. In dem Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregierung Baden-Württembergs sind Aufnahmeprogramme festgeschrieben, doch bis jetzt ist erst wenig passiert. Eine kurze Erinnerung, der Koalitionsvertrag wurde im März 2021, also vor 1,5 Jahren, verabschiedet und vorgestellt. Hey, löst eure Wahlversprechen ein. Wir sagen deutlich, es braucht grünes Licht für das versprochene Landesaufnahmeprogramm. Wenn der Bund nicht handelt, braucht es Druck von den Ländern. Wir sagen deutlich, rotes Licht gegen das Wegschauen und rechte Hetze. Wir fordern grünes Licht für Solidarität für alle, Solidarität für Geflüchtete. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit dieser Ampel könnte ich leben. Dankeschön.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 27. Oktober 2022 durch Konrad. Umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.